Herzlich willkommen bei Sportarchiv, dem Sportgeschichtspodcast. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan. Wir sind Sportfans und wollen regelmäßig Geschichten aus aller Welt des Sports erzählen. Unsere Schwerpunkte sind dabei Fußball, American Football, Basketball, Baseball und Eishockey. In der letzten Folge habe ich über den ersten Nationaltrainer Deutschlands erzählt, Professor Dr. Otto Nerz. Ja, und worüber werden wir heute sprechen? Ich bin schon sehr gespannt, was für ein Thema du uns vorstellen wirst.
Heute sprechen wir über den Ursprung und das Entstehen von Basketball sowie die Gründung der NBA.
Da bin ich sehr gespannt. Also gerade NBA ist immer schon bei mir auf dem Schirm und ja, lass mal hören.
Also Basketball zählt zu den wenigen Sportarten, die von einer Einzelperson erfunden wurden. Basketball wurde vom kanadischen Pädagogen James Naismith erfunden.
Das stimmt wirklich? Ist das Mythos oder Fakt?
Das ist wirklich ein Fakt. Es gibt sogar eine schriftliche Aufzeichnung aus dem Jahr 1891, die für 4 Millionen Dollar in den letzten Jahren verkauft wurde. Also das ist schriftlich belegt. Kommen wir also zum Herrn Naismith. Der war kanadischer Arzt und Pädagoge und entwickelte im Dezember 1891 im College in Springfield, Massachusetts, Basketball als Hallensport für seine Studenten. Er selber war Student an der McGill-Universität und spielte Football, Soccer, Lacrosse und war auch Turner. Allerdings hat er erst auf dem College überhaupt mit Sport angefangen, denn sein Vater war schottischer Einwanderer und wollte, dass er Theologie studiert und nicht Sportler wird. Und diese McGill-Universität, die ist uns schon mal untergekommen. Weißt du noch wo?
Oh, da muss ich jetzt echt kramen. So viele Folgen haben wir ja noch gar nicht, aber ich muss leider sagen, da muss ich passen. Ah, da war Paul Brown?
Naja, aber Football ist schon richtig. Das erste Footballspiel 1874 wurde zwischen der McGill und Harvard ausgetragen.
Cool.
Also die McGill-Universität war sehr auf Sport ausgerichtet.
Offensichtlich.
Ja, vor allem ist sie aber auch bekannt für Eishockey. Denn an der McGill-Universität wurde Eishockey erfunden. Jedenfalls.
Nein, wie bitte? Ernsthaft?
Ja, da auch. Das Eishockey, das wir kennen mit Puck und als Hallensportart, wurde dort erfunden. Also war es irgendwie kein Wunder, dass ein Student von dieser Universität noch eine andere Sportart erfinden wird. Wer aber mehr über die Person Naismith erfahren will, der kann den Podcast Geschichten aus der Geschichte und die Folge 299 von Daniel hören. Der erzählt da mehr über die Person und sein Leben.
Die habe ich noch nicht gehört, das mache ich. Danke für den Tipp. Übrigens in Springfield, Massachusetts, in dieser Naismith Hall of Fame war ich schon.
Ach.
1996 mit meinem Onkel. Aber genug des Privaten.
So, aber wie es jetzt dazu kam, zu dieser Gründung, das ist auch so ein bisschen schon ein Mythos. Es gibt da verschiedene Geschichten. Zum Teil wird gesagt, dass der Naismith, der ja da angestellt war als Sportlehrer, einen Auftrag bekommen hat, einen Hallensport zu erfinden, der weniger kämpferisch sein sollte und mit geringerem Verletzungsrisiko und mit wenig Ausrüstung. Es ging wohl darum, dass es eine renitente Klasse von 18 Studenten gab. Und der Naismith war da der Lehrer und nach einer anderen Geschichte war es also sein Wunsch, eine Sportart für den Winter zu finden, weil die Studenten sich unheimlich gelangweilt haben und es dann oft zu Streitigkeiten und vor allem auch Handgreiflichkeiten kam. Also wie es genau abgelaufen ist, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat er sich dann überlegt, was kann ich für ein Spiel machen? Oder es gibt nach verschiedenen Quellen verschiedene Inspirationen, die er wohl hatte. Eine Art Basketballspiel gab es schon im Nordamerika bei den Indianern. Es gibt eine Aufzeichnung eines Deutschen von 1591 aus Frankfurt. Der berichtet dort über die Lebensweise der amerikanischen Küstenbewohner. Und die hatten ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem Bälle gegen eine aus Zweigen geflochtene Zielscheibe geworfen werden mussten, die hoch auf einer Stange in der Mitte eines großen Spielfeldes stand. Klingt also so ein bisschen wie Basketball.
Ja, geht in die Richtung zumindest, ja.
Es gibt auch noch eine andere Geschichte, dass der Naismith als Kind gerne mit seinen Freunden ein mittelalterliches Kinderspiel namens Duck on the Rock gespielt hat.
Duck on the Rock? Was ist das denn für ein Name? Das klingt ja wie so ein Cocktail.
Dabei geht es darum, dass ein kleiner Stein auf einen großen gelegt wird. Also die Duck wird auf einen Rock gelegt. Und einer, der den Stein da drauf gelegt hat, ist der Beschützer des kleinen Steins. Und alle anderen Kinder sind auch mit Steinen bewaffnet. Und werfen dann auf diesen Stein und versuchen, diesen dann von dem Rock runterzustoßen. Das hat er wohl gerne gespielt, war wohl auch ein Geschicklichkeitsspiel und das soll auch eine Inspiration gewesen sein.
Aber so genau aufgeschrieben hat er das dann wohl doch nicht, der Herr Naismith.
Also er hat das so beides als Inspiration angeführt.
Okay.
Also für den Naismith war es ganz wichtig, ein Spiel zu finden, das weniger körperbetont war und vor allem halt nicht zu Verletzungen führt. Für ihn kam die Kampfbetontheit anderer Ballsportarten vor allem daher, dass diese auf einer Ebene spielten. Und daher war es sein Ziel, den Korb, also das Ziel des Spiels, hier auf eine andere Ebene zu heben.
Mhm.
Er hat also Pfirsichkörbe genommen, englisch für Baskets, in eine Ebene 1,5 Meter über den Spielern. Und zufällig war das dann so, dass der Hausmeister Pop Stebbins die Pfirsichkörbe an den 10 Fuß hohen Balkon, einer Empore in der Turnhalle der YMCA in Springfield gehängt hat. Und das ist noch bis heute die Höhe, 3,5 Meter.
Nee, also ein Zufall.
Totaler Zufall. Und das ist Ganze ist dann bis heute auch noch gültig.
Das Schönste ist ja, man weiß, es war genau so. Es ist kein Mythos, sondern das kann man belegen, ne?
Genau, also die Geschichte wurde dann auch zigfach aufgeschrieben und man musste auch die Bälle, weil das ja echte Körbe waren, der hat ja den Hausmeister gefragt, was er so zur Verfügung hätte im Winter und man hatte einfach Obstkörbe und man musste also mit einer Leiter dann hochklettern und jedes Mal, wenn der Ball da drin war, musste man ihn wieder rausholen.
Der war noch gar nicht, war auch nicht offen, diese Basket.
Nein.
Krass.
Erst 1906 wurde das heute noch übliche offene Netz eingeführt.
Also sind wirklich auf eine Leiter gestiegen, haben den Ball da rausgeholt?
Ja.
Naja.
Und später wurde dann auch, um zu verhindern, dass Zuschauer von dieser Galerie aus den Korb beeinflussen, ein Brett hinter den Korb gemacht.
Ah, das Board.
Genau, also gar nicht aus der Idee heraus, dass so als Hilfe, um einen Korb zu erzielen, sondern eigentlich, um zu verhindern, dass jemand so, sozusagen über den Korb greift.
Mega, das habe ich ja noch nie gehört, echt, das ist richtig spannend. Ja, gerne weiter.
Also man hat so einen ersten Versuch gestartet. Der endete dann in heillosem Chaos von Schubsen, Kämpfen um den Ball. Daher war klar, es mussten irgendwelche schriftlichen Regeln her. Und die Schulsekretärin namens Lyons half Naismith mit der Erstellung von 13 Grundregeln. Diese wurden am 15. Januar 1892 in der Schulzeitung von Springfield veröffentlicht. Und die bestehen teilweise auch heute noch. Und das erste offizielle Basketballspiel fand dann am 20. Januar 1892 in Springfield statt. In den beiden Spielhälften mit einer Halbzeitpause von 5 Minuten wurde meist nur ein einziger Treffer erzielt. Also es schien ein schwieriges Spiel zu sein.
Sehr defensiv. Wer hat da gespielt? Die renitente Klasse?
Ja genau, die haben erst untereinander gespielt und die wollten dann gar nicht mehr aufhören. Und das verbreitete sich dann am ganzen College, dass alle das spielen wollten in der Halle, um zu zeigen, dass sie es besser können. Die haben ja teilweise dann noch von unten geworfen, also so, ne, nicht die richtige Basketball halten, das gab's ja alles noch nicht. Vor allem war es halt so, dass in den Regeln halt stand, wenn man den Ball bekommt, darf man nicht dribbeln, man muss stehen bleiben. Also wie wir das vom Korbball kennen. Man musste halt stehen bleiben und konnte dann nur einen anderen, der frei war, anwerfen und der hat dann versucht zu treffen.
War sehr statisch am Anfang alles.
Ja, und das mit dem Nicht-Körperlichen, das haben die nicht so ernst genommen. Also das wurde schon ziemlich hart gespielt. Und 1896 führte August Hermann das Basketballspiel in Deutschland ein. Und weißt du wo?
Keine Vorstellung.
In Braunschweig.
Nein, da wo Konrad Koch doch den Fußball erfunden hat.
Genau. Dort wurde auch der Basketball in Deutschland
ist
eingeführt.
Ist jetzt nicht wahr. Ernsthaft?
Ja. Ah, okay. Und der war nämlich in der deutschen Turnerschaft aktiv. Sein Sohn hatte in den USA studiert und hat ihn auf dieses neuartige Spiel aufmerksam gemacht. Und der August Hermann nannte das dann auf Deutsch Korbball. Und er hat das ganze Spiel dann auch nach draußen verlegt. Ne? Also das Korbball, wie wir es in Deutschland kennen, mit dem, dass der Korb an so einem Stab in der Mitte des Spiels, und, ne, mit so einem Kreis drumherum, das hat er dann eingeführt. Er hat das also ein bisschen variiert. Und er hat es vor allem als Sport für Frauen empfohlen, eben wegen der Körperlosigkeit.
Ja, macht Sinn. Klingt nachvollziehbar.
Also anders als beim Basketball wurde da halt später auch kein Brett dran gemacht.
Deswegen haben wir das auch nie gerne gespielt in der Schule.
Ja, das stimmt.
Nämlich da dunkel an Korbball, ja.
Die Trennung zwischen Basketball für Männer und Korbball dann eigentlich nur noch für Frauen entstand 1936 wegen der Olympiade. Denn dort wurde Basketball zum ersten Mal offizielle Sportart bei den Olympischen Spielen.
Wie, 1936 in Deutschland?
Ja.
Nicht 1932 in Los Angeles, was ja näher gelegen hätte.
Nein, aufgrund der Weltwirtschaftskrise waren die Olympischen Spiele 32 ziemlich eingeschränkt. Dort wurde auch kein Fußball gespielt. Es waren auch relativ wenig Athleten da. Und daher wurde da kein Basketball gespielt. Das wurde vorher überhaupt erst 1904 mal als Demonstrationssportart gezeigt. Danach erstmals wieder 1936. Bis 1894 wurden zunächst auch Volleybälle genommen statt dem heutigen Basketball. Den gab es halt noch nicht. Und später hat man dann auch Fußbälle genommen, alles was man halt an Bällen zur Verfügung hatte. Also ein extra für Basketball hergestellter Ball wurde erst 1940-41 zum offiziellen Spielball erklärt. Und der wurde schon damals, wie heute, von der Firma Spalding hergestellt.
Das ist spät.
Ja,
aber davor war das also davor haben die mal mit Volleybällen, mal mit Fußbällen geworfen, was gerade da war.
Ja, man hat dann nach und nach, es ist ähnlich wie im Football, das hat sich da entwickelt dann sozusagen, der Ball. Also Spalding hat bereits 1894 einen Basketball rausgebracht, der die Form eines Baseballs hatte, weil die zu dieser Zeit auch diese Bälle hergestellt haben. Und die haben danach den Ball weiterentwickelt, der war dann ein Lederball mit einer dicken Naht an der Seite und hatte aber dann schon so die heutigen Streifen, die heutigen Bälle auch noch haben.
Mhm.
Und der Korb wurde 1912 und 13 durch einen Metallring mit offenem Netz dann endgültig so eingeführt, wie er heute ist. Und die Spieleranzahl zum Beispiel, die war am Anfang 9 Spieler, dann mal 7 und dann wurde sie auch mit der Entwicklung auch des Korbes, wurde sie dann auf 5 Spieler angepasst.
War denn das Spielfeld von Anfang an klar, also mal mit, also nur mehr Leute auf dem Spielfeld oder war auch die Dimension des Spielfelds vorher größer oder kleiner oder
ja, so? Ja, bei dem Spielfeld gab es zunächst keine richtigen Regeln. Es hing halt von der Hallengröße ab, in der man spielte.
Ah, okay.
Mhm. Der Sport wurde dann vor allem im Ersten Weltkrieg bekannter, da dieses Spiel von Kanadiern und Amerikanern an der Front auch gespielt wurde. Das ist ja so ähnlich wie beim Fußball.
Ganz genau, wo der Erste Weltkrieg die Initialzündung für den Massensport Fußball dann war, ganz genau. Also in den Kasernen und zur Freizeitbeschäftigung der Soldaten.
Und obwohl ja die Hauptregel war, dass kein Schubsen, Schlagen, Treten oder Ähnliches gemacht werden durfte, war das Spiel gerade so im Ersten Weltkrieg doch recht brutal. Es gab blaue Augen, Verstauchungen, gebrochene Knochen. Denn vor allem gab es damals die Regeln, dass der Ball, wenn der außerhalb des Spielfelds gelangte, in den Besitz ging, der ihn als erstes zurückholte. Also sprangen die Spieler teilweise mitten in die Stühle, in die Zuschauer und Ähnliches.
Voll chaotisch klingt das.
Ja, das war auch voll chaotisch. Und deshalb hat man dann einen Hühnerdraht um eine Art Käfig gebaut.
Nein.
Ja, damit die eben nicht mehr in die Zuschauer oder irgendwo reinspringen in die Stühle oder. Und deshalb nannte man Basketball auch früher Cage Game.
Nein, jetzt wirklich?
Ja, und ein Spieler, Barney Cedrin, ein Spieler der New York Whirlwinds, der hat mal gesagt, die meisten von uns hatten ständig Schnittwunden und der Court war mit Blut bedeckt. Basketball bekam dadurch auch einen sehr schlechten Ruf.
Ja, wer wollte das dann noch spielen? Das war ja gefährlich.
Ja, es gab mal eine Zeitung, hat ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben, Basketball, die neue Sportart, das American Football für die Halle.
Auf also, dem Weg schien es dann ja wirklich zu sein. Gott sei Dank ging es dann doch ein bisschen eine andere Richtung.
Ja, man hat dann den Draht eben wegen dieser Verletzungsgefahr später durch Seile ersetzt, zumindest so ein bisschen Abgrenzung zu haben. Grundsätzlich war es so, dass Basketball sich auch wie American Football vor allem an den Colleges entwickelt hat. Also es hat sich dann von Springfield schnell ausgebreitet, vor allem über den YMCA, weil die hatten ja ganz viele Hallen als Verein, der vor allem auf körperliche Ertüchtigung aus war. Hat sich das sehr schnell in verschiedenen Bundesstaaten dann verbreitet. Also der YMCA ist das, was im Deutschen der CVJM ist, der Verein christlicher junger Männer. Und in Amerika waren die sehr verbreitet und haben auch christliche Colleges betrieben. Am 18. Januar 1896 fand das erste Spiel zwischen zwei verschiedenen Universitäten statt, in Iowa, zwischen der University of Chicago gegen die University of Iowa und das Spiel endete 15-12 für Chicago, also auch sehr niedrig.
Aber schon besser als 1-0 immerhin.
Ja, immerhin. In den nächsten Jahren wurde College Basketball innerhalb der Vereinigten Staaten immer populärer. Die anerkannten Universitäten, wie zum Beispiel Columbia University, hatten dann schon eigene College-Mannschaften aufgebaut und erste Rivalitäten entstanden. Wie ich in meiner Folge über die Entstehung des American Football berichtet hatte, entstand 1906 aufgrund Gesprächen mit dem Präsident Theodore Roosevelt der Intercollegiate Athletic Association, aus dem dann die NCAA hervorgegangen ist. Und die war dann nicht nur für Football, sondern auch für Basketball und deren Regeln zuständig. Die war ja dann auch für verschiedene Sportarten tätig.
Gibt es ja für Leichtathletik und was auch immer, was man da immer nennen möchte. NCAA-Wettbewerbe gibt es ja für alle möglichen Sportarten.
Genau, und College-Football entwickelte sich dann schon, vor allem mit Beginn der 30er, zu einem sehr lukrativen Dauerbrenner, auch in großen Stadien wie Madison Square Garden. Da spielten dann die New Yorker Universitäten und auch andere Universitäten. Also die haben sich die großen Hallen dann schon ausgesucht und kriegten die dann auch voll.
Das habe ich schon gehört, da gab es dann spezielle Turniere oder so mehrere Spiele nacheinander vor vollbesetztem Haus.
Genau, das war zum Beispiel das National Invitation Tournament, das NIT.
Kenn ich.
Das wurde erstmals 1938 ausgetragen und wird ja auch noch heute durchgeführt. Wobei es seit 2005 von der NCAA betrieben wurde. Vorher war das quasi eine Konkurrenzveranstaltung zur NCAA. Das erste NCAA Division Basketball Championship Turnier der Männer wurde 1939 vor 5500 Zuschauern in Evanston, Illinois ausgetragen. Die University of Oregon besiegte im Finale die gegnerische Mannschaft der Ohio State University mit 46-33.
Die Punkte werden mehr.
Die Punkte werden also mehr. Und eines der denkwürdigsten College-Basketball-Spiele war das sogenannte Secret Game. Das fand am 12. März 1944 an einem Sonntagvormittag zwischen der weißen Universität der Duke University und dem schwarzen Team der North Carolina University statt. Kannst du dir vorstellen, warum das ein Secret Game war?
War offiziell, glaube ich, gar nicht zugelassen, dass Weiße mit Schwarzen in Wettbewerb treten. Oder kann das sein?
Genau, das war die Rassentrennung, die damals halt galt. Und die durften das nicht spielen. Und vor allem, weil das ja auch so christlich geprägte Universitäten waren, hatten die sich den Sonntagvormittag genommen, weil alle anderen dann in der Kirche waren.
Also keiner wusste davon, man traf sich. Keine Zuschauer oder doch?
Zuschauer. Nee, keine Zuschauer. Man hat die Türen zugesperrt und die haben das unter sich ausgemacht, weil die Duke University sozusagen der Meister war, wo aber nur der weißen Spieler. Und die North Carolina University, die hat sich selber sozusagen als Champion der Schwarzen gesehen. Und die hatten eine Verbindung zueinander, weil die so christlich geprägt waren, gab es da schon so einen christlichen Austausch, also so eine Art Bibelgruppe. Mhm. Es gab da schon Verbindungen und dann haben die sich entschlossen, dann will man doch mal sehen, wer der Bessere ist.
Jetzt bin ich wirklich gespannt, wer da als Sieger vom Platz ging. Oder aus der Halle ging, besser gesagt.
Das Spiel war ziemlich eindeutig. 88-44. Für North Carolina.
Krass, das ist dramatisch besser.
Ja, also da mussten dann vor allem die weißen Spieler dann zugestehen, dass North Carolina wesentlich besser war. Auch die hatten auch einen super Trainer, die hatten schon Spielzüge und ähnliches, was die anderen noch gar nicht hatten. Und das nennt man auch deshalb ein Secret Game, das Spiel, weil es jahrzehntelang überhaupt nicht bekannt war. Es wurde totgeschwiegen. Also die Leute selber haben es auch nicht verbreitet, dass das Spiel stattfand, sondern wurde erst im März 1996 bekannt, als Scott Ellsworth, das ist ein Historiker der Duke University, einen Artikel in der New York Times veröffentlicht hat über dieses Spiel, so als Symbol des Widerstandes gegen die Jim Crow-Gesetze, die damals galten.
Krass, dass beide Seiten wie so ein Schweigegelübde, gut, die einen hatten natürlich dramatisch verloren und die Sieger haben aber auch dann nichts verlauten lassen.
Nee, man hat das halt so belassen. Für die Spieler an sich war dann klar, wer ist der Champion. Der College-Basketball verlor allerdings vor allem nach dem Krieg 48-51 sehr stark an Glaubwürdigkeit und an Popularität. Das lag vor allem an zahlreichen Skandalen und Regelverletzungen, die es gab. Am schwersten wog der Point-Shaving-Skandal, in dem die Spieler zahlreicher Mannschaften verwickelt waren, die im Madison Square Garden gespielt hatten. Die hatten Bestechungsgelder angenommen, um die Punkteverteilung so zu regeln, wie die Wetten waren. Da war natürlich auch die Mafia aktiv. Und zu den Hochschulen, die da betroffen waren, gehörte Manhattan College, City College, Bradley University und auch die University of Kentucky. Also es hat sich weit verbreitet. Also das war ein richtiges Netz an Bestechungen.
Also richtig kriminell. Und wie wurde das dann geahndet? Wurden die, weiß ich nicht, aus dem Verband ausgeschlossen oder Geldstrafen?
Ja, also insgesamt 32 Personen wurden verurteilt und alle Spieler auf Lebenszeit gesperrt. Und nicht mal 10 Jahre später gab es einen Match-Fixing-Skandal, also wieder ein Skandal, in den 20 Colleges dann sogar verwickelt waren.
Aber das war dann wirklich, das berührt ja dann schon die echte, also Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs, wenn so viele Teams da betrogen haben.
Ja, und 1981 gab Henry Hill bekannt, der ist bekannt als Grundlage für den Film Goodfellas und war Beteiligter am sogenannten Lufthansa-Raub 1978. Der hat dann ausgesagt, dass er in den 70er Jahren das Boston College bestochen hat, um dort auch Punkteabsprachen herbeizuführen und die Ergebnisse zu manipulieren. Also das zog sich dann auch über die nächsten Jahrzehnte weiter.
Also es hat nicht aufgehört, es gab immer mal wieder echte Betrugsskandale im College-Basketball.
Das liegt natürlich auch daran, ne, dass die College-Spieler, wie auch in anderen Sportarten, wie ja beim Football auch, kein Geld verdienen durften.
Was aber, glaube ich, von Anfang an nur so ein Spruch war. Die haben immer, glaube ich, irgendwas bekommen von
verschiedenen. Ja, das hat sich ja durchgezogen.
Seiten.
Es gab 2017 nochmal einen Skandal wegen Ausbeutung im College-Basketball. Da wurde der Head Coach Rick Pitino und der Adidas-Manager Jim Gato wegen Bestechungszahlung angeklagt und vor allem auch, weil sie Escort-Services für Highschool-Spieler gebucht hatten.
Für Highschool-Spieler? Nein.
Naja, um die sozusagen an die Colleges zu bekommen.
Wow, dekadent.
Ganz mal abgesehen von akademischem Betrug und gefälschten Noten, das hat es aber immer gegeben. Also das
ja, den Sumpf gab es immer schon.
Und erst im Mai 2024 wurde auch im Basketball halt dieses Verbot der Kompensation im College-Sport aufgehoben.
Hat dem Rick Pitino aber nicht geschadet, kurzer Aside, der ist jetzt wieder Head Coach in New York witzigerweise, bei St. John's Red Storm, also einer der beliebtesten College-Basketball-Mannschaften im Bereich da New York, Manhattan.
Ah, ja, dann kommen wir auch direkt zum Profibasketball, der wurde 1898 schon gegründet. Das ist relativ früh, also auch früher zum Beispiel als die NFL, aber es war halt auch erst eine kleine Liga mit 6 Mannschaften und die waren so im Bereich New York, also im Nordosten angesiedelt. Und die ersten Profimeister waren in New York die Wanderers, so gefolgt von den Bristol Piledrivers und den Camden Electrics.
Waren das irgendwie so, es klingt so ein bisschen wie so, weiß ich nicht, Firmenmannschaften oder zumindest benannt nach irgendwelchen Firmen, kann das sein?
Genauso war es, also General Electric. Und andere große Firmen, die haben die sozusagen als Firmensportmannschaften, also als Firmenmannschaft sozusagen aufgebaut und da Geld investiert. Also das war tatsächlich so, dass große Firmen da ja mit dem Geld dahinter standen.
Also es war Werbung für diese großen Konzerne,
genau,
oder Firmen.
Ja, wie das halt auch im Fußball ja auch gibt, ne, dass es dann halt Sponsoren gab und quasi die dafür
ja,
auch den Namen.
Rasenball Leipzig.
Ja, zum Beispiel Bayer Leverkusen. Die Liga wurde aber 1904 schon wieder aufgelöst, eben weil es aber trotzdem finanzielle Probleme gab, die sich nicht selbst finanzieren konnten. Und in der Folge gab es dann zunächst so kleinere Meisterschaften, die vor allem nur lokal waren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bildeten sich dann erste berühmte Mannschaften heraus, die später in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen wurden, so heißt die. Zum Beispiel die Buffalo Germans. Die war eine der stärksten Mannschaften bei der YMCA, also noch im College, hat sich dann aber auch professionalisiert. Die haben halt Geld genommen.
Waren das wirklich Deutsche oder hießen die nur so?
Die zufällig? Hießen nur so, weil ja Buffalo ist ja so eine deutsche Enklave.
Ah, ja.
Und die waren es auch, die 1904 zum ersten Mal Basketball bei einer Olympiade zeigten, also als Demonstrationssportart. Und das war ja eine Olympische Spiele in St. Louis. Aber die waren sozusagen, die zog sich über Monate hin, weil das ein Teil der Weltausstellung gewesen ist. Also war es gar kein, es waren keine Nationen sozusagen da, die Basketball gezeigt haben, sonst wurde quasi so als Teil der Weltausstellung und der Olympiade so vorgestellt.
In welchem Jahr war das nochmal?
1904. Und die richtige, also wo es wirklich gezählt hat, war ja dann erst 1936 in Berlin. Erste wirklich bekannte Mannschaft waren dann die Original Celtics. Die gelten in Amerika als Väter des Basketballs und wurden als World Basketball Champions präsentiert in einer Art Wanderzirkus, der täglich dann von Stadt zu Stadt zog und dort Spiele durchgeführt hat, vor allem auch gegen schwarze Mannschaften. Die nahmen einen Eintritt von $1 für das Spiel und verdienten damit dann als erste so professionell Geld damit. Die Celtics wurden zum stärksten Team und ihre Erfolge hielten von 1922 bis 1928 dann an und dann gab es Eigentümerprobleme, weil der Besitzer starb und dann lösten die sich auf. Die haben auch im Übrigen nichts mit den Boston Celtics zu tun.
Die Frage lag mir in der Tat auf der Zunge.
Die haben nur den Namen zufällig geteilt, denn die Boston Celtics wurden erst 1946 gegründet.
Ah, okay, viel später.
1922 wurden dann auch die erste rein afroamerikanische Profimannschaft gegründet, die Rens. Auch bekannt als New York Renaissance oder Harlem Renaissance. Und die waren die Hauptgegner dieser Celtics. Und das waren aber teilweise, ja, man sagt auch, dass die Spiele so ein bisschen gescriptet waren, aber die nahmen halt dafür Geld und die traten dann gegeneinander an.
Ja, es war eine Show, es war kein echter sportlicher Wettkampf.
Ja. Da sie ja Geld dafür genommen haben und das wie so ein Zirkus aufgebaut war, weiß man nicht, wie wirklich professionell das war. Und im Jahr 1925 wurde dann die erste kantere Liga gegründet, die American Basketball League, die ABL. Und die hat einiges verändert im Basketballsport. Also dieser Draht und die Seile wurden dann nach und nach abgeschafft. Das Board im Basketball wurde erstmals offiziell dann in dieser Liga auch vorgestellt. Das war vorher keine Pflicht.
Ah ja, ja.
Und die Liga bestand 30 Jahre lang, bis 1955.
Ja, schon sehr langlebig. Und wo waren die Teams so platziert? Über die ganzen Vereinigten Staaten hinweg oder nur in einer bestimmten Region?
Die ABL wurde am damaligen Präsidenten der NFL, Joseph Carr, gegründet. Denn der hatte dann 1920 ja die NFL gegründet und der suchte dann halt auch noch andere Bereiche, nämlich dann zu Zeiten, wo Football nicht gespielt wird und vor allem um Hallen voll zu machen. Und der hat sich dann halt auch mit Geldgebern zusammengetan und diese Liga aufgetan. Und das waren dann vor allem Footballmannschaften, die dann auch eine Basketballmannschaft hatten. Und die waren ja zu der Zeit vor allem in den großen Seen Nordosten der USA angesiedelt. Das erste dominierende Team waren dann die Cleveland Rosenblums. In der Saison 26-27 ersetzten dann die Celtics die Mannschaft der Brooklyn Arcadians und traten dieser Liga bei und waren fortan das Top-Team. Weil die waren ja eingespielt, ne? Das waren ja Profis schon, diese von Stadt zu Stadt wandern und die hatten sich dann da quasi in der Liga dann angeschlossen. Denn die gewannen dann 32 von 37 Spielen in dem Jahr.
Das ist mal dominant.
Und gewannen natürlich dadurch direkt die Meisterschaft. Zwischen 1925 und 31 war die ABL die erste Adresse im Profibasketball. Man musste sehen, da war ja die Hochphase auch der Weltwirtschaftskrise und der Spielbetrieb wurde dann für ein, zwei Jahre ganz eingestellt, weil man die nicht mehr finanzieren konnte. Und dann kam 1937 im Mittleren Westen eine neue Liga auf, die National Basketball League, die NBL. Und die gewann schnell an Popularität, denn da waren dann auch wieder Großkonzerne beteiligt. Auch wieder General Electric, Firestone, Goodyear und andere großen Firmen.
Klingt nach Geld.
Genau, und die waren dann auch vornehmlich so Ohio, großen Seenplatte und dort auch angesiedelt. Und das war dann halt natürlich direkt Konkurrenz.
Achso, jetzt war die Frage, welche von den beiden Ligen setzt sich durch, obwohl eine Zeit lang höchst heraus bestanden die wohl parallel, oder?
Genau, also die ABL, werden wir noch sehen, die bestand zwar bis 55, aber die näherten sich dann an. Und in den 30er Jahren war es ja auch so, dass auch im Basketball, wie im Baseball und im Football auch die Rassentrennung durchgeführt wurden. Und diese NBL, die gegründet wurde, die war die erste mit im Jahr 1942 die Afroamerikaner aufnahm. Also sehr früh.
Das ist deutlich 5 Jahre vor Major League Baseball, da war erst 1947 der erste Nicht-Weiße, der dabei war, sage ich jetzt mal.
An dieser Stelle sollten wir einen kurzen Exkurs zu den Harlem Globetrotters machen. Denn die wurden auch schon 1926 gegründet, ebenso wie die Harlem Rens oder die Celtics waren sie auch ein professionelles Team. Also nicht nur reines Entertainment. Und die spielten sogar im World Professional Basketball Tournament mit. Das wurde von 1939 bis 1948 ausgetragen. Und bei dem spielten vor allem Teams aus der NBL, aber auch andere Profiteams, eben wie die New York Rens und die Harlem Globetrotters mit. Meistens haben zwar die NBL-Teams gewonnen, allerdings haben die Harlem Globetrotters 1940 die Meisterschaft dort geholt. Sie waren also zu dieser Zeit wirklich ein reines Sportteam und nicht so auf Entertainment ausgelegt, wie das später der Fall war. Der Übergang zur reinen Entertainment-Mannschaft kam dann erst ab 1950, nachdem ja auch die NBA schwarze Spieler aufnahm in ihre Liga. Aber kommen wir jetzt wieder zurück zur Gründung der NBA. 1946 wurde dann auch die Basketball Association of America gegründet, die BAA. Und die ist auch ein Vorgänger der NBA. Und aufgrund dieser Gründung und der Konkurrenz durch die NBL verlor die ABL, die ja eigentlich die älteste Liga war, immer mehr an Zuschauern und wurde dann zu einer Minor League degradiert, spielte dann bis 53 und wurde endgültig 1955 aufgelöst. Die NBA hat ja, wie bereits gesagt, ihre Wurzeln in der BAA, die 1946 gegründet wurden. Und das war eine Liga, die vor allem von Eishockey-Teams dominiert war.
Denn das klingt jetzt wirklich strange.
Ja, aber es war ja so, die hatten ja fürs Eishockey schon große Hallen.
Ah, die Hallen waren da, ja, das ist natürlich voll, ja, stimmt.
Und die wollten die dann natürlich auch durch andere Sportarten füllen und da gab es gar nicht so viel, was in der Halle dann gespielt wurde. Und deshalb haben die dann die Basketballmannschaften gegründet. Und da war vor allem die Boston Bruins führend mit dem Besitzer des Boston Garden, wo die gespielt haben. Und so haben sich dann am 6. Juni 1956 die Mitglieder der Arena Managers Association of America zusammengefunden in New York und haben dann diese Liga gegründet.
Also es ging auch darum, die Hallen voll zu machen, wenn eben die Eishockey-Teams nicht spielten. So
genau. Das. Und die haben auch direkt sehr viele Spiele angesetzt, nämlich 60 pro Saison. Also die hatten direkt das Ziel, die Hallen voll zu kriegen und zwar regelmäßig.
Das ist die Frage, und gelang das?
Ja, das gelang und man hat auch schon mit der ersten Saison auch schon Playoffs angesetzt. Also man war da eigentlich ziemlich führend und es gewannen die Philadelphia Warriors die erste Finalserie mit 4-1 gegen die Chicago Stacks. Die Philadelphia Warriors gibt's heute noch. Die heißen aber natürlich Golden State Warriors.
Ja, ich wollte gerade noch sagen, Warriors, die kennen wir doch heute noch, genau.
Des Weiteren hat die Liga einige Regeländerungen vorgenommen. Ein Viertel dauerte dort 12 Minuten statt 10 Minuten. Und die Anzahl der persönlichen Fouls wurde auch gedeckelt auf 6. Und man verbot die Zonendeckung und es gab dann halt nur noch Manndeckung.
Sollte attraktiver werden, vermutlich.
Ja, das war der Wunsch. Scoring. Es funktionierte nur leider nicht. Und am 1.11.1946 empfingen im ersten Spiel die Toronto Huskies die New York Knickerbockers, die Knicks, die damals schon gegründet wurden. Das war dann das erste Spiel der NBA-Geschichte.
Also die Knickerbockers, also unsere Knicks von heute. Ja. Gibt es schon seit dieser Zeit, also extrem langlebig.
Genau, und der erste Korb wurde von Ozzie Checkman von den Knicks erzielt, so als Fun Fact. Es gab dann allerdings mehrere Probleme für die BAA. Es gab einfach zu wenig Punkte und das lag vor allem daran, dass es keine Shot Clock gab. Das Problem war, dass es weiterhin bei einem Foul nur einen Freiwurf gab, also man konnte nur einen Punkt erzielen. Dementsprechend konnte man kaum aufholen, wenn der Gegner einen gefoult hat. Dementsprechend bestanden die Spiele auch fast nur aus Fouls und Freiwürfen. Oder aber die Mannschaften haben so lange den Ball hin und her geworfen, dass es teilweise Minuten dauerte, bis ein Korb fiel oder ein Wurfversuch erfolgte.
Ja, ist unattraktiv, ne? Wenn eine Mannschaft führt und dann nur noch im Grunde das Spiel verhindern will oder verzögern will.
Ja, man hat dann zunächst darauf reagiert, die Liga noch größer zu machen. Vor der Saison 1948-49 lockte die BAA dann 4 Mannschaften der NBL, die Konkurrenzliga, sozusagen in ihre Liga. Das waren die Fort Wayne Pistons, die Indianapolis Cowskies, die Minneapolis Lakers und die Rochester Royals.
Da höre ich mit Pistons und Lakers aber schon 2 bekannte Namen raus.
Ja, und das sind die auch. Wenn
noch an anderer Stelle.
Genau. Und die hatten denen in Aussicht gestellt, dass sie sozusagen in den großen Hallen spielen können und dort Geld verdienen können. Die NBL hat dann noch versucht zurückzuschlagen, indem sie versucht hat, bekannte College-Spieler abzuwerben und dann auch in Indianapolis eine eigene Mannschaft gegründet. Und die hat dann tatsächlich auch die Mannschaft der BAA verdrängt. Die musste dann aufgeben aus finanziellen Gründen. Aber im Grunde war das so ein ruinöser Wettbewerb. Und 1949 im August entschied man sich dann doch für eine Fusion. Morris Potoloff, der Präsident der BAA, wurde auch direkt der erste NBA-Präsident, so nannte man die neue Liga. Während dann Ike Duffy, der Präsident der NBL, den Vorsitz übernahm. Also man hatte so einen Tausch vorgenommen. Im Nachhinein ist es allerdings so, dass die NBA nur die BAA als Vorgängerliga akzeptiert.
Also die NBL gar nicht?
Nee, also die BAA, also die Meister gelten auch heute noch als NBA-Meister.
Die NBL-Meister nicht.
Naja, es war einfach so, dass das die stärkere Liga war und so im Nachhinein, es wurde erst als Fusion deklariert, es war aber nachher doch eine feindliche Übernahme.
Eine Analogie wäre ja, wie du erzählt hast, Cleveland Browns waren in der AAFC, dann Wechsel zur NFL, aber die AFC-Titel werden von der NFL auch nicht anerkannt, richtig?
Genau so ist es. Die neue Liga verfügte dann über 17 Franchises, die in einer Mischung aus großen und kleinen Städten, großen Arenen und kleinen Sporthallen bis hin zu Zeughäusern untergebracht waren. Das war sehr unterschiedlich. Daher hat sich dann ab 1950 die NBA eine Konsolidierung auferlegt. Man hat sich erst auf 11 Franchises reduziert und war dann 54, 55 sogar nur noch 8 Mannschaften. Durch diesen Schrumpfungsprozess blieben dann nur die Mannschaften der großen Städte übrig. Das waren die New York Knicks, die Boston Celtics, Philadelphia Warriors, die ja heute die Golden State Warriors sind, die Minneapolis Lakers, die LA Lakers heute, Rochester Royals sind heute die Sacramento Kings und die Fort Wayne Pistons, die Detroit Pistons. Dann gibt's noch die Milwaukee Hawks, die heute die Atlanta Hawks sind. und Syracuse Nationals. Das sind die Philadelphia 76ers.
Hat sich halt verändert im Laufe der Jahre.
Es war dann auch so, dass ab 1946 in der BAA und später auch in der NBA erst einmal keine afroamerikanischen Spieler erlaubt waren. Der erste Afroamerikaner war Harold Hunter. Der wurde 1950 bei den Washington Capitals angeworben, hat dort auch unterschrieben, wurde allerdings während des Trainingslagers wieder gestrichen als afroamerikanischer Spieler. Trotzdem spielten im gleichen Jahr noch afroamerikanische Spieler, und zwar waren dies Chuck Cooper bei den Celtics und Nathaniel Clifton bei den Knicks und Earl Lloyd, der als erster afroamerikanischer Spieler gilt, bei den Washington Capitals. Also warum der eine Spieler ausgewechselt wurde, vielleicht lag es daran, dass er nicht gut genug war, aber man weiß es nicht.
Aber vom Grundsatz her haben die schon erkannt, die können was und die wollen wir auch mitspielen lassen.
Genau. Aber bis 1956 gab es nur wenig afroamerikanische Spieler und die waren auch nicht die Starspieler in den Mannschaften. Das war ein rein von Weißen dominiertes Spiel zu dieser Zeit.
Passt leider auch ins Bild, weil die anderen Major-Sportarten haben das ja auch mehr oder weniger so durchgezogen und haben leider Afroamerikaner weitestgehend entweder ganz rausgehalten oder sie auf so Nebenschauplätze verdrängt. Zum Beispiel keine Quarterbacks bei der NFL.
Ja, das stimmt. Zu dieser Zeit, also zu Beginn der NBA, waren die Minneapolis Lakers mit 5 NBA-Meisterschaften die erste große Dynasty der Liga. Und die hatten einen Starspieler schon zu dieser Zeit, das war George Meekin. Der war 2,8 Meter groß und ein wahrer Riese sozusagen im Vergleich zu den anderen Spielern.
2,8 Meter, das ist schon ein Wort.
Ja, in den ersten 8 Saisons bis 1954 haben die Lakers 7 Meisterschaften gewonnen mit George Meekin. Also schon eine wahnsinnige, erfolgreiche Zeit für die Lakers. Die Verhältnisse allerdings bis 1954 waren ziemlich chaotisch und das Spiel auch, wie gesagt, sehr unansehnlich. Und das lag ja da vor allem daran, dass es keine Shot Clock gab. Und die wurde dann erst tatsächlich eingeführt. Und es gab auch andere Regeländerungen 1954. Ne? Intentional Fouls wurden härter bestraft. Und vor allem wurde ein Foul mit 2 Freiwürfen bestraft.
Ja, man wurde wirklich bestraft.
Genau.
Ich vermute, jetzt wurde es erst richtig spannend. Also hin und her, mehr Punkte, mehr Action.
Ja, das Spiel änderte sich erheblich. Es wurde dynamischer und athletischer und dementsprechend mussten auch die Spieler athletischer werden. Ab dem Jahr 1956 dominierten dann die Boston Celtics. Und vor allem durch einen Starspieler, den sie 1957 als Rookie aufnahmen. Und das weißt du wahrscheinlich, wer das ist.
Bill Russell.
Genau. Denn der wurde von den Boston Celtics zu dem bereits guten Team dazugeholt. Die hatten den Guard Bob Cousy, der war so eine Art Zauberer, also den Magic nannte man den. Und die hatten den Trainer Red Auerbach, der ja auch legendär ist.
Eine der prägenden Figuren der frühen NBA, denke ich, Red Auerbach, ja.
Und die haben es dann tatsächlich geschafft, in 13 Spielzeiten 11 Titel zu gewinnen. 2 Jahre später kam dann auch noch der Center Will Chamberlain in die NBA und dann gab es auch die erste große Rivalität zwischen 2 Starspielern. Ne?
Und 2 afroamerikanischen Starspielern vor allen Dingen.
Genau, das war entscheidend. Das war das erste Mal, dass der Sport sozusagen von afroamerikanischen Spielern dominiert wurde. Und der Will Chamberlain, der hat ja zahlreiche Rekorde aufgestellt in 100 Punkte im Spiel, 55 Rebounds. Also der war als Einzelspieler wahrscheinlich sogar der stärkere Spieler, aber er hat so gut wie keine Titel gewonnen. Die gingen halt alle an Bill Russell und die Boston Celtics in dieser Zeit. Der machte einfach das Team stärker, während man dem Chamberlain ja nachsagt, dass er eher etwas egoistischer war oder mehr auf sich fokussiert war.
Mega. Er hat mehr sich und seine Stats gesehen als wollte auch sicherlich auch Meister werden, aber ihm war immer ganz wichtig, ich muss im Mittelpunkt stehen. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen.
Aber darüber werden wir auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen, weil das ist ja sehr, sehr bekannt und hat die NBA auch sehr geprägt. In den 60er Jahren entwickelte sich die NBA dann auch weiter. Die Minneapolis Lakers zogen nach Los Angeles, die Philadelphia Warriors nach San Francisco und auch andere Mannschaften zogen dann in dieser Zeit dann halt um. Und es kamen auch neue Mannschaften hinzu. Das waren zunächst die Chicago Packers. Das sind heute die Washington Wizards.
Ach.
Die waren das erste Expansion-Team der Liga.
Ah, wann war das? Was
1961. Und dann von 66 bis 68 wurde die Liga von 9 auf 14 Teams erweitert. Das waren dann die Chicago Bulls, Seattle Supersonics, also heute Oklahoma City Thunder, San Diego Rockets, die zogen dann noch um nach Houston 4 Jahre später, die Milwaukee Bucks und die Phoenix Suns.
Das nimmt also jetzt schon Gestalt an, so wie wir es, naja, heute nicht, aber wie wir es kennengelernt haben in den 80ern so ungefähr.
Genau. Fast. Und 1967 passierte etwas Ähnliches wie im Football. Es kam eine weitere Konkurrenzliga auf. Das war die ABA und die war halt auch eine Bedrohung für die NBA, weil es auch dort wieder einen Bieterkrieg gab, wie wir das im Football in unserer ersten Folge ja auch schon gesehen haben. Es gab vor allem zwei Drafts im College und die NBA konnte zunächst den wichtigsten College-Star der Zeit für sich holen. Das war Kareem Abdul-Jabbar, den man natürlich heute jeder kennt.
Das war UL Sindor, bevor er sich umbenannt hat, richtig?
Genau, so hieß der vorher. Und der wurde dann zum besten Spieler der Liga. Der beste Scorer allerdings der NBA zu dieser Zeit oder davor war Rick Barry und der wechselte zur ABA.
Oh, das war ein Schlag für die NBA. Also ein etablierter Star wechselt in diese neue Liga.
Ja, und 1970 gab es einen weiteren Schlag. Die NBA wollte unbedingt auch Julius Irving verpflichten.
Dr. J.
Genau, aber der wechselte auch zur ABA. Die NBA expandierte dann als Reaktion, ähnlich wie es die NFL auch gemacht hat, dann auch weiter. Man holte die Cleveland Cavaliers dazu, Portland Trailblazers, die Buffalo Braves, das sind heute die LA Clippers, und vergrößerte damit die Liga auf 17 Teams. Und 1974 kam noch der Utah Jazz, also damals New Orleans Jazz, hinzu. Mhm. Und 1976 war es dann soweit, also auch fast 10 Jahre später, wie es auch in der NFL war, dass diese Ligen fusioniert haben. Wobei hier die NBA deutlich stärker war. Man hat von der ABA nur 4 Mannschaften dazu geholt. Das waren die San Antonio Spurs, die Denver Nuggets, die Indiana Pacers und die New York Nets. Also auch die Brooklyn Nets.
Ja, ja, ja.
Und dadurch hatte man auch wieder die Stars dann alle zusammen. Ne? Kareem Abdul-Jabbar, der Rick Barry war wieder in der NBA, der Julius Irving. Also man hatte alle Stars jetzt quasi wieder zusammen. Man hat die stärksten Mannschaften dazugeholt und so war die Liga dann auf 21 Mannschaften gestiegen. Ab Ende der 70er Jahre bis Ende des Jahrtausends steigerte die NBA ihren Umsatz gewaltig und wuchs zu einer der Top-Sportarten überhaupt auf der Welt. Ab Ende der 70er Jahre wurde dann auch der Dreipunktwurf, der in der ABA schon galt, eingeführt. Den gab es vorher in der NBA gar nicht.
Wann war das genau? Was?
1979.
Ach, da war schon Dreipunktwurf.
Genau. Ach, ja. Und im selben Jahr traten dann die Rookies Larry Bird und Magic Johnson, den Boston Celtics und den LA Lakers bei. Und die waren am College schon Riesenstars. Die standen sich dann auch im Championship 1979 gegenüber. Und später auch noch in 3 NBA-Finals, 84, 85 und 87. Also während der 80er Jahre führte Johnson die Lakers zu 5 Titeln und Larry Bird die Celtics zu 3 Titeln. Also die dominierten das ganze Jahrzehnt quasi.
So erinnere ich das auch, als wir beide anfingen Basketball zu gucken. Da war ja, das ging langsam zu Ende, aber es waren noch eigentlich die Stars, Magic und Bird.
Genau, also Larry Bird habe ich ja auch nur so die letzten Jahre gesehen. Mhm. Der war ja vor allem bekannt, halt, weil er ja so ein Scharfschütze war. Und der ist vor allem dadurch auch noch mehr berühmt geworden, weil er den Drei-Punkte-Wettbewerb gewann. Zwar 3-mal hintereinander. Der wurde eingeführt quasi so zum All-Star-Game. Ja. Und diesen Wettbewerb hat er 3-mal hintereinander gewonnen. 1984 wurde dann auch David Stern zum Commissioner der NBA. Der ist ja auch sehr bekannt und war sehr lange Commissioner. Und dann Mitte der 80er Jahre und 90er dominierte natürlich Michael Jordan mit den Chicago Bulls die Liga. Michael Jordan wurde von den Chicago Bulls im Draft 1984 geholt und weckte damit das Interesse der gesamten Liga, weil der auch schon am College ein Riesenstar war.
Und das haben wir ja dann ziemlich genau mitgekriegt, Mitte, Ende 80er, da haben wir ja auch viel gesehen.
In den 80er Jahren wurde die Liga dann nochmal erweitert. Dann kamen die Charlotte Hornets dazu, Miami Heat, Orlando Magic und Minnesota Timberwolves.
Ach ja. Mhm.
Waren dann schon 27 Teams. Und die Dominanz der Bulls wurde ja dann unterbrochen 89 und 90 durch die Pistons. Die Bad Boys spielten halt eine ganz andere Art von Basketball und waren bekannt für ihr hartes Spiel.
Dirty, Bill Laimbeer, Isaiah Thomas, fällt mir dann, Joe Dumars.
Genau, die dominierten ja da auch zu dieser Zeit und waren also auch die wichtigen Gegner für die Bulls.
Da ging es aber, glaube ich, mehr auf fast Körbe zu verhindern, als wirklich durch ein tolles Offensivspiel den Gegner zu besiegen.
Genau, vor allem defensiv geprägte Mannschaft.
Nicht so attraktiv.
Was Basketball dann noch populärer gemacht hat, war vor allem 1992 das Dream Team der USA bei den Olympischen Spielen. Und Das bestand ja aus all den Topstars: Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, David Robinson, Patrick Ewing, Scottie Pippen, Clyde Drexler, Karl Malone, John Stockton und noch viele mehr, die dann natürlich genau. Die Goldmedaille gewannen. Die NBA wurde dann ja auch im Fernsehen gezeigt, ab 1993 bei Jump Run, damals auf Sat.1 mit Lou Richter. Zwischen 1998 und 2014 waren die Dynastien dann die Lakers und die Spurs mit Kobe Bryant, Shaquille O'Neal und Tim Duncan und David Robinson bei den Spurs, die Twin Towers sozusagen. Und diese beiden Mannschaften erreichten in 16 Spielzeiten 13 Mal die Finals und gewannen insgesamt beide Mannschaften zusammen 10 Titel.
Wow, das ist in der Tat vergleichbar mit den Celtics der 60er Jahre, wo du eben von 11 Titeln sprachst.
Genau, also das haben die hier zwischen zwei Mannschaften aufgeteilt, aber die waren halt sehr, sehr dominant. 1998 kam es allerdings zum ersten Lockout im Streit zwischen den Eigentümern und den Spielern, wodurch der Ligabetrieb dann ausgesetzt wurde, bis man sich dann auf einen neuen Vertrag einigen konnte. 1999 gewann mit den Spurs erstmals ein Team der ABA einen Titel.
Das war ja eins von diesen vier Teams, die nur aus der ABA in die NBA gewechselt sind.
Ja, also anders als im Football, wo die New York Jets in den 60er Jahren schon Titel gewonnen haben, ne, war das im Basketball tatsächlich so, dass die ABA doch als schwächere Liga galt und dann erst so die ersten Titel in den Ende der 90er Jahre geholt hat. Das Image der Liga wurde durch einen gewalttätigen Zwischenfall zwischen Spielern und Fans beim Spiel zwischen den Indiana Pacers und den Detroit Pistons im November 2004 beschädigt. Dem sogenannten Malice at the Palace oder Pacers-Pistons Brawl.
Was ging's da genau nochmal?
Nach einem nicht geahndeten Foul an einem Pistons-Spieler kam es zunächst zu einer Rangelei zwischen den Spielern. Als sich der Pacers-Spieler Ron Artest dann auf die Bank setzte, wurde er von einem Fan mit einem vollen Bierbecher beworfen. Darauf sprang Artis in die Menge und ging zunächst auf den falschen Fan los, worauf sich dann eine Schlägerei mit mehreren Spielern und Fans entwickelte. Als Reaktion darauf wurden die Spieler für insgesamt 146 Spiele mit Gehaltseinbußen in Höhe von 11 Millionen Dollar gesperrt und die Liga verschärfte die Sicherheitsvorkehrungen und schränkte den Verkauf von Alkohol ein. Nachdem die Spurs im Jahr 2005 nochmals den Titel geholt hatten, standen 2006 erstmal zwei Mannschaften im Finale, die überhaupt zum ersten Mal für ihre Teams im Finale standen. Das war Miami Heat, angeführt von Shaquille O'Neal, der 2004 getradet wurde von den Lakers, und die Dallas Mavericks, mit dem besseren Ende für Miami. Die Dominanz der Lakers-Spurs setzte sich dann 2007 fort mit einem 4-Spiele-Sweep sozusagen der Spurs gegen das von LeBron James angeführte Cleveland und die Cleveland Cavaliers.
Ja, der war ja bei den Cavaliers zuerst, ja.
Ja, und hat ja da auch nichts gewonnen, also nicht viel gewonnen. Und 2008 kam es dann zu einem neunten Aufeinandertreffen der Boston Celtics und der LA Lakers, also quasi so ein Revival der alten Fehde zwischen diesen beiden Teams. Und die Boston Celtics gewannen dort ihre 17. Meisterschaft. Danach gewannen die Lakers wieder 2009 und 2010. Das NBA All-Star Game 2010 wurde erstmals im Stadion der Dallas Cowboys ausgetragen vor 108.000 Zuschauern. Das ist bis heute Rekord.
Also es war jetzt zum ersten Mal nicht in der Halle, sondern outdoors.
Genau, also man wollte da einen Zuschauerrekord unbedingt herbeiführen.
So ein bisschen wie die Winter Games in der NHL, wo die ja auch in Baseballstadien beispielsweise dann spielen oder genau. Footballstadien.
Ja, zu Beginn der Saison 2010 und in den Folgejahren dominierten dann vor allem die Miami Heat. Und verloren allerdings 2011, was ja für uns Deutsche sehr bekannt ist, gegen die Dallas Mavericks und Dirk Nowitzki.
Wir dürfen nicht vergessen, Detlef Schrempf ganz kurz zu erwähnen als ersten Deutschen bei Seattle damals.
Genau, aber Seattle okay. Supersonics.
Dirk Nowitzki hat natürlich noch wesentlich mehr Impact gehabt dann.
Ab 2014 begann dann sozusagen die Dynastie der Golden State Warriors, die ja im Grunde ja bis heute sich durchzieht, mit den Splash Brothers Stephen Curry, Klay Thompson. Dabei standen sich die Cavaliers und die Warriors in viermal in Folge im Finale gegenüber und in der Saison 2015-16 beendeten die Warriors die Saison mit 73-9 Siegen. Das ist bis heute die beste Bilanz in der NBA-Geschichte. Aber in den Finals gewannen die Cleveland Cavaliers trotz 3-1 Rückstand noch die Meisterschaft und das erste Mal seit 52 Jahren den Titel. In der Saison 2016-17 verpflichten die Warriors den Free Agent Kevin Durant und gewannen die Finals 2017 und 18 jeweils wieder gegen die Cavaliers. In der Saison 2019-20 wurde im März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie die Saison unterbrochen, zuerst auf unbestimmte Zeit. weil sich der Center der Utah Jazz, Rudy Gobert, mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Erst am 4. Juni 2020 wurde die Saison wieder aufgenommen. Es gab dann 8 Entscheidungsspiele pro Team und dann ging man in die Playoffs über. Das Ganze fand dann aber in so einer Blase in Disney World statt, ohne Fans und Ähnlichem. Das hat der NBA tatsächlich auch sehr geschadet. Insgesamt war es auch so, dass in diesen Jahren ab 2015 die Zuschauerzahlen bei der NBA erheblich zurückgegangen sind. Zwischen 2012 und 2019 verlor die Liga 40-45% ihrer Zuschauer.
So viele? Ist ja dramatisch, drastisch.
2020 beim ersten Finale der Lakers gegen die Miami Heat sahen nur 7,4 Millionen Zuschauer bei ABC zu. Das war der niedrigste Wert seit 1994. Also es ging dramatisch runter. Woran das liegt, ist sehr umstritten. Es ist halt tatsächlich so, dass in dieser Zeit vor allem die Verpflichtung vieler ausländischer Spieler fällt und auch eine drastische Veränderung des Spiels dadurch eingetreten ist. Also man sieht es ja heute, das wird ja auch überall diskutiert, ne, die hohe Anzahl an 3-Punkte-Würfen statt Dunking, Spektakel. Insgesamt ist das Spiel sehr viel europäischer geworden, also in einem negativen Sinne.
Zumindest nerven mich auch diese wahnsinnig übertrieben vielen 3-Punkt-Würfe. Die sollten, finde ich, die Linie weiter nach hinten wieder verlegen, dass es wirklich wieder eine Herausforderung wird. Aber okay.
Hinzu kommt, dass der American Football immer mehr dominiert. Das Problem liegt auch darin, dass diese ungefähr zur selben Zeit spielen. Nicht nur an den Wochenenden, sondern die werden jetzt zur selben Jahreszeit ausgetragen. Und wie jetzt zuletzt Weihnachten, findet dann an einem Tag 2 NFL-Spiele vormittags und nachmittags statt und abends erst das NBA-Topspiel. Das kann natürlich zu einer Übersättigung führen.
Klingt ganz danach. Also ich bin nicht mehr so heiß auf die einzelnen Spiele. Für mich kann ich das mal feststellen. Offensichtlich auch viele amerikanische Sportfans nicht.
Man macht das auch daran fest, dass in jeder Mannschaft mittlerweile sehr, sehr viele ausländische Spieler halt spielen. Ne? Wenn man es an die 80er Jahre erinnern, da gab es so Vlade Divac vielleicht, Drazen Petrovic, Kukoc vielleicht bei den Chicago Bulls, aber... Ja. Das waren ja Ausnahmen. Dann gab es mal den einen oder anderen asiatischen Spieler.
Aber die waren nie die dominanten Spieler. Die waren bestenfalls so 6. Mann oder in der Reserve 7., 8. Aber es war nie selten, dass mal einer von denen in der Top 5 war. Doch Kukoc war das und Schrempf in Seattle auch. Und Divac teilweise auch. Aber
und heute
das waren echte Ausnahmen.
Ja, und heute spielen ja weit über 100 internationale Spieler in der NBA. Und viele sagen halt, das hätte die NBA halt verwässert.
Ja, ist ja auch die Frage, ob die sich mit den Amerikanern, mit diesen ausländischen Spielen identifizieren. Obwohl, es gibt ja Beispiele. Dirk Nowitzki war ja total verehrt in Dallas, das muss man schon sagen. Da gibt es schon eine starke Identifikation.
Ja, eigentlich
aber
schon.
Aber es gibt nicht die Antwort, denke ich.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, und dabei möchte ich es heute belassen, so als ersten Überblick über die Geschichte des Basketballs und der NBA. Und ich kann vielleicht noch was zur Literatur sagen. Ich habe jetzt hierfür das Buch gelesen, Basketball History von Beto Salinas und The Book of Basketball von Bill Simmons. Das ist ein bekannter Kommentator. Das ist ein sehr dickes Werk über die Geschichte der NBA.
Aber das stellen wir auch in unsere Shownotes gerne
rein. Auf jeden Fall.
Dann danke ich dir. Es war super interessant, diese Anfänge zu hören, aber auch diese Entwicklung über die Jahrzehnte nochmal abgebildet zu bekommen. Freue mich auf den nächsten Basketballbeitrag.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.